Was fällt euch bei Jakob ein? Mir fällt bei Jakob ein, nicht nur der Bruder Jakob oder der Frère Jacques, der immer noch schläft, sondern mir fällt ein, dieser Patriarch, dieser Dritte in der Reihe von Abraham, Isaak und Jakob, dieser Enkel des großen Abraham und dieser Sohn des etwas seltsamen Isaak. Der Patriarch, der Stammvater Israels, Erzväter hieß das früher. Als Kind habe ich immer gedacht, was für ein Erz haben die, kommt das nicht ganz so verstanden. In der Bibel könnt ihr 25 Kapitel mehr oder weniger über Jakob lesen, nämlich ab dem Kapitel 25 von 1. Buch Mose, von Genesis, bis zum 50. Kapitel, bis zum letzten Kapitel, geht's unter anderem auch um Jakob. Es geht dann zwischendurch mal länger um seinen Sohn Josef, aber der Jakob ist irgendwo immer noch im Hintergrund. Und ich muss sagen, aus den vielen Typen in der Bibel ist der Jakob eigentlich auf meiner Top-Liste, mindestens unter Top 3, vielleicht sogar auf Top 1. Weil er so chaotisch ist und weil er so menschlich ist und weil Gott mit so einem Typen wie mit dem Jakob seine große Geschichte in dieser Welt vorantreibt. Weil Jakob so ein Beispiel ist für die Gnade Gottes, die uns ergreift und die aus unserem Leben etwas macht, wenn wir es zulassen. Und manchmal sogar da, wo wir es eigentlich nicht wollen. Deswegen mag ich Jakob. Ich lese euch jetzt nicht die ganzen 25 Kapitel vor, aber ein paar Verse aus Kapitel 25 ab Vers 20. Isaak, das ist der Vater, war 40 Jahre alt, also es geht schon noch mit dem Vater los, als er Rebekka zur Frau nahm. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich bitten, und Rebekka, die Frau von Isaak, wurde schwanger. Aber die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, das ist jetzt vornehm gesprochen, wenn's mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Ich habe schon aus den Münden von Schwangeren andere Ausdrücke gehört. Die war also gestresst, genervt. Wieso streiten sich diese beiden Zwillinge? Ich meine, mit Zwillingen ist ja immer so was Besonderes. Mein Cousin, beziehungsweise seine Frau, genauer gesagt, war schwanger. Und er ist Krankenpfleger und sie ist Krankenschwester. Und am Tag vor der Geburt haben sie gemerkt, dass das, was in ihr reifte, nicht einer, sondern zwei waren. Sie mussten den Kinderwagen wieder eintauschen und einen Doppeldecker kaufen. Sie mussten zusätzlich zu den Klamotten noch mal einen zweiten Set kaufen. So kann es gehen. Also Rebekka wusste, es sind zwei, und die sagt, warum ist das hier? Sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Wahrscheinlich ging sie zu einem Propheten oder zum Tempel, also zu der Stiftshütte damals. Der Herr sprach zu ihr Folgendes: Zwei Völker sind in deinem Leib, und zweierlei Volk wird sich trennen aus deinem Leib. Ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, wo sie gebar, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Also vielleicht war es doch die Überraschung. Der erste, der herauskam, war rötlich. Übrigens, das ist auch in meiner Familie so. Mein älterer Bruder hat rote Haare, wollte ich nur mal sagen. Aber ist nicht mein Zwillingsbruder. Ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Ich weiß gar nicht, warum das heute so witzig ist. Danach kam heraus sein Bruder, und der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Dieses Wort Jakob, Yaakov auf Hebräisch, heißt eigentlich, er klammert, er hält fest. Er hängt sich dran. Und das kommt daher, dass er da rauskam, sozusagen, er wollte den Esau eigentlich gar nicht zuerst rauslassen. Aber er hat es halt nicht geschafft, das zu verhindern, und hat ihn dann quasi nur noch an der Ferse packen können. Kann ja im Fußball auch mal passieren. Vorm Tor. Als nun die Knaben groß waren, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde herum. Jakob aber war ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Luther-Übersetzung. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Es war Streit und Konkurrenz von Anfang an. Zwillinge. Wer von euch ist ein Zwilling? Gibt es hier Zwillinge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da sitzen ganz viele. Ich weiß nicht, ob ihr hier den statistischen Bundesdurchschnitt repräsentiert. Aber das ist nicht nur unter Zwillingen so, sondern auch ganz allgemein unter Geschwistern kann es Konkurrenz geben. Ich erinnere mich, dass mein jüngerer Bruder mal zu meinem älteren Bruder gesagt hat, wenn ich mal groß bist, dann bist du ein Opa und dann schlag ich dich zusammen. Also, ich wiederum war gesittet und war in der Mitte. Das geschieht allgemein unter Geschwistern, unter Klassenkameraden, unter Kommilitonen, unter Kollegen, unter Freunden, kann sogar in der Ehe passieren, unter Sportkameraden und man höre und staune sogar unter Theologiestudenten, Bibelschülern und Christustrefflern allgemein, egal was sie denn nun machen. Konkurrenz, Vergleichen, Kämpfen, manchmal verborgen, manchmal sehr offen. Wer hält die bessere Predigt? Wer kann besser Musik machen? Wer fährt schneller auf der Autobahn? Und viele andere Themen. Wer sieht besser aus? Jakob und sein Bruder Esau waren Konkurrenten von Anfang an. Im Mutterleib, er klammert sich an ihn, er will ihn nicht vorlassen. Und diese Konkurrenz, die schon vor der Geburt anfängt, setzt sich fort in der Familie. Und wir lesen, dass diese Familie dysfunktional ist, im höchsten Grade. Übrigens sind alle Patriarchenfamilien dysfunktional. Der Abraham hat seine Frau Sarah verleugnet, als er in Ägypten mal zu Besuch war, weil er Angst hatte, der Pharao will die haben, bringt ihn um, und damit er die heiraten kann. Hat dann gesagt, das ist meine Schwester. Weiß nicht, was deine Frau, falls du geheiratet, verheiratet sein sollte, sagen würdest, wenn du in der Party sagst, übrigens, das ist meine Schwester. Das heißt ja mit anderen Worten, A, sie ist noch zu haben und B, ich bin auch noch zu haben. Und die Dysfunktionalität könnte man jetzt auslegen in den ganzen Patriarchengeschichten. Die setzt sich fort durch die Generationen und es wird immer schlimmer. Aber schon bei Isaak und Rebekka war es so, dass die Ehe im Grunde in zwei Lager gespalten war. Und jeder der Eltern krallte sich einen, der Isaak krallte sich den Esau und die Rebekka krallte sich den Jakob. So gab es zwei Fronten, Isaak und Esau, die harten Männer, Rebekka und Jakob, die etwas gesitteteren, die etwas besser waren. Was das für psychologische Probleme möglicherweise in vor allen Dingen Jakob ausgelöst haben mag, das möchte ich jetzt nicht in der Einzelnen vertiefen. Und dieser Geschwisterkampf begleitet sie ein Leben lang. Sie leben in der Konkurrenz. Frage an dich, wie ist es bei dir? Lebst du irgendwo in einer Konkurrenz, in einer inneren, ständigen Auseinandersetzung mit einem anderen Menschen? Das kann dich zermürben. Es vergiftet sicher eure Beziehung. Aber es ist ein großes Thema. Es ist nicht nur ein Thema für irgendwelche Leute fernab, sondern es ist ein Thema für uns. Die Sache mit dem Erstgeburtsrecht. Vielleicht habt ihr, wenn ihr so ein bisschen noch kirchlich aufgewachsen seid, das mal im Kindergottesdienst gehört. Wenn nicht, lade ich euch ein, die Bibel zu lesen, nachzulesen. Das ist ganz spannend. Das ist eine bekannte Geschichte. Esau kommt von einem seiner Streifzüge zurück. Es war wahrscheinlich heiß. Er ist ausgelaugt. Er hat keine Mineralien mehr. Er hat geschwitzt. Er will seinen Mineralienhaushalt wieder auffüllen. Und er sieht den Jakob, der hat dort einen Tisch gedeckt und dort auf dem weißen Tischtuch eine wunderschön rote Linsensuppe fertig gemacht. Rot-rötlich, dieses Wort heißt jetzt nicht rot im strengen Sinne, sondern rot insgesamt, ja, rot-rötlich-braun, irgendwie was. Okay, Adom auf Hebräisch, okay. Und er will diesen Mineralienhaushalt wieder auffüllen, indem er diese Suppe isst. Und er sagt, gib mir Linsensuppe. Seine Speicheldrüsen fangen an zu salivieren und es kommt sozusagen da raus. Und jetzt nützt Jakob diese Zwangslage total aus und er sagt, bevor du das isst, musst du mir das Erstgeburtsrecht verkaufen. Jetzt ist ja heute meistens gesetzlich geregelt, wer wie viel erbt oder hoffentlich vielleicht auch durch ein Testament. In der islamischen Welt, in der ich mich oft aufhalte, ist es klar geregelt, eine Schwester kriegt die Hälfte eines Bruders, also eine Frau ist quasi die Hälfte erbmäßig wert wie ein Mann. Da war es so, dass der eine, der Erstgeborene, alles kriegte und der andere kriegte quasi die Rosinen, die da noch vom Tisch fielen. Deswegen war der Jakob scharf darauf, das Erstgeburtsrecht zu haben. Er wollte der Stammhalter sein, er wollte die Linie von Abraham und Isaak weiterführen und er wollte vor allen Dingen den von Gott verheißenen Segen für sich reklamieren. Und der Esau kann nur noch eine Sache denken, rote Linsensuppe. Ja? Wir Männer können ja meistens nur eine Sache denken, ja? Das müsst ihr Frauen einfach verstehen. Wir können uns nicht immer euch zuwenden, wenn so eine rote Linsensuppe vor uns ist, ja? Eins nach dem anderen. Das geht nicht alles gleichzeitig. Und so ist ihm diese Erstgeburt, diese Linsensuppe wichtiger als das Erstgeburtsrecht. Und er sagt, kannst du haben. Hier. Linsensuppe vor Erstgeburtsrecht. Jakob nützt ihn aus. Und scheinbar hat jetzt Jakob, der Trickser, gewonnen. Vordergründig hat er gekriegt, was er wollte, aber er verliert dabei das Eigentliche. Er verliert seinen Bruder, er verliert letztlich seine Familie, er verliert den Frieden, die Harmonie, die er hätte haben können und ob Gott wirklich auf diese Weise ihn hätte segnen wollen, ist auch noch auf einem ganz anderen Blatt. Und er verliert dann seinen Bruder endgültig bei diesem Trick, den er am Sterbebett seines Vaters macht. Und das ist mein zweiter Punkt. Leben in Konkurrenz, Leben auf der Flucht. Er muss fliehen. Seine Mutter rät ihm dazu, obwohl sie dabei das Liebste verliert, was sie hat. Wie kommt es eigentlich dazu? Der Vater war inzwischen erblindet, lag öfters mehr so im Bett, da in dem Zelt, auf so einer Couch oder auf irgendwelchen Kissen. Und er sagt, ich möchte jetzt eine offizielle Zeremonie machen, wo ich meinen erstgeborenen Sohn, meinen Esau, meinen Liebling, segne. Und es ist toll, wenn Väter ihre Kinder segnen, wenn Väter ihre Söhne segnen. Es ist toll, mit dem Segen von Eltern zu leben. Es war toll, gerade zu erleben, dass Heisi und Frixe, die wirklich auch die Eltern der Teensohn waren, wenn ich das so sagen darf, ohne euch jetzt zu alt machen zu wollen, dass ihr einen Segen ausgesprochen habt für die Nachfolger. Das ist sehr, sehr wertvoll. Das ist geistlich auch sehr wertvoll. Ich bin dankbar, dass ich das bei meinen Eltern erlebt habe, dass sie mich gesegnet haben, dass sie meinen Lebensweg unterstützen. Dass das eins der letzten Sachen war, die mein Vater mir noch gesagt hat, bevor er vor ein Jahr und ein paar Monaten starb. Ich bin so dankbar, dass auch Bischof Zippert, bei dem ich wenige Tage vor seinem Tod war, noch einmal den Christustreff gesegnet hat und gesagt hat, ja, das ist toll, was ihr macht. Ich finde es großartig, was ihr dort macht. Das hat mich so bewegt. Er sagte das aus der Luft. Das war nicht unser Thema. Es ist toll, wenn man den Segen von Eltern, den Segen von Älteren erlebt. Aber viele haben das vielleicht nicht erlebt. Sie leben im Stress, im Streit, möglicherweise in der Ablehnung auch von ihrer Eltern. So ist das, was hier Isaak machen will, eigentlich eine ganz großartige Sache. Er will den Esau segnen. Er will ihm was Positives mitgeben, dort von seinem Sterbebett auf. Er will ihm einsetzen, er will ihm Autorität geben, er will ihm die Zukunft eröffnen. Aber das Problem bei Isaak ist, dass er nur einen seiner beiden Söhne so segnen will. Und Esau weiß, er ist das, er geht los, er soll jetzt das Wildbret holen. Er sagt, Isaak hat gesagt, du, ich segne dich, aber erst kannst du mir nochmal so ein tolles Abendessen machen, ja? Also das Thema Essen ist irgendwie bei Männern da. Der eine will ein Wildbret, der andere will eine Linsensuppe. Keine Ahnung, ein Steak muss es sein, was auch immer. Und Esau jagt los. Jetzt will er seinem Vater richtig recht machen. Und er geht in seine Jagdgründe. Aber inzwischen wird Rebekka aktiv. Sie hat mitgekriegt von der Zeltwand aus, was dort geredet worden ist. Sie instruiert Jakob, sie sagt ihm, pass auf, ich mach dir ein Essen, das schmeckt genauso wie das Wildbret, was dein Vater am liebsten mag. Du ziehst dir die Kleider von dem Esau an, die vom Feld sind, die du normalerweise nicht mit der Zange anpacken würdest, die voller Schweiß sind, die voll nach Esau riechen und nach Tieren riechen und nach Stall riechen. Diese Kleider ziehst du dir an. Dann sagt der Jakob, ja, aber wenn er meine Hände fühlt, ich habe nicht so viele Haare auf den Händen wie der Esau. Da sagt er, okay, sagt die Mutter, okay, ich mache dir so Lammfelle so als Handschuhe über die Hände. Wenn er dann fühlen will, dann denkt er, das ist, sind die haarigen Bärenpranken von Esau. Und er verkleidet sich. Er geht dann rein, er kriegt das Essen und er sagt, hier bin ich, mein Vater Isaak, hier ist das Wildbret. Und dann sagt er, Isaak, oh, das ist aber schnell gegangen. Und dann sagt er was ganz Frommes und sagt, der Herr hat es mir in die Hand gegeben. Ja, also super fromm, auch in seinem Betrug ist er super fromm, der Herr hat es mir in die Hand gegeben. Und der Isaak traut dem Braten nicht so recht, beziehungsweise dem Braten schon, aber dem Jakob nicht so recht. Und er sagt, komm her, mein Sohn, dass ich dich rieche, weil er kann nicht mehr sehen. Und dann riecht er ihn und dann fühlt er ihn und er sagt, der Geruch ist der von Esau und die Hände sind die von Esau, aber die Stimme ist die von Jakob. Aber dann denkt er, na gut, ich bin alt und bei mir hat die Demenz schon angefangen. Es wird schon richtig sein. Er isst das, was ihm dort gegeben wird und dann sagt, segnet er ihn. Am Ende. Und ja, ja, Jakob empfängt diesen Segen des Vaters, der ihn einsetzt über alles, der ihn zum Chef des Stammes macht, der ihm Reichtum verheißt, der ihm den Segen Gottes verheißt. Und dann haut der Jakob ab. Er hat sich wieder einen Segen erschlichen. Und dann kommt der Esau und sagt, mach das, jetzt kommt er nach ein paar Stunden, hat das fertig gemacht, kommt rein, sagt, hier ist das Essen, hier ist das Wildbret, damit du mich segnest. Da sagt er, wer bist du denn? Sagt er, ja, ich bin Esau. Und da schnallt der Isaak, dass der jüngere Sohn ihn getäuscht hat. Vielleicht nicht zum ersten Mal, vielleicht immer wieder, vielleicht war der Jakob so ein Täuscher von Anfang an. Und er sagt, ich habe keinen Segen für dich übrig, weil der, der vorher war, der hat den ganzen Segen abgekriegt. Und dann schreit der Esau, und die Bibel beschriftet das mit einer ganz großen Intensität. Er schrie mit lauter Stimme und sagt, hast du denn keinen Segen mehr für mich, Vater? Hast du keinen Segen mehr? Und er sagt, womit soll ich dich noch segnen? Ich habe ihm alles gegeben. Ich habe ihn zum Fürsten über seine Brüder gesetzt. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Du kannst irgendwie sein Nachtwächter werden, oder was? Aber für dich ist nichts mehr da. Da ist einfach nichts mehr da. Und der Esau beschließt in dieser Stunde, dass er den Jakob tötet, und zwar sobald der Vater gestorben ist. Rebekka kriegt das mit, sie holt wieder den Jakob und sie sagt, du musst gehen. Geh zurück da, wo ich herkomme, nach Haran, das ist in Mesopotamien im Zweistromland. Dort habe ich einen Bruder, der heißt Laban, dort kannst du wohnen, warte, bis sich der Zorn abgekühlt hat. Guck, dass du da irgendwie eine Frau kriegst und dann kommst du irgendwann wieder. Jakob tut das und von diesem Zeitpunkt an ist Jakob auf der Flucht. Er hat alles gewonnen, aber in Wirklichkeit hat er alles verloren. Die 20 Jahre im Exil, die ich jetzt nicht einzeln beschreibe, sind im Letzten eine einzige Flucht. Sie sind eine Suche nach dem Leben. Nebenbei heiratet er gleich zweimal zwei. Er heiratet, nachdem er 7 Jahre gearbeitet hat, will er die Rahel heiraten. Weil die schöner ist, die Lea, so wird uns gesagt, war kuhäugig und das fand er nicht so gut, aber der Sitte entsprechend kam sie verschleiert in die Hochzeitszeremonie, als er am nächsten Morgen, nachdem er schon mit ihr die Ehe vollzogen hatte, den Schleier lüftete und es wieder etwas heller wurde, sah er, dass es die Lea war und er sagt, wieso hast du mich getäuscht? Da sagt er, ja, das ist bei uns so üblich, immer die erste dem Alter nach. Und dann sagt er, ich gebe dir aber die Rahel auch, aber du musst noch mal 7 Jahre arbeiten, weil der hatte ja nichts als Mitgift, der konnte nichts aufweisen, außer seine eigene Arbeitskraft. So diente er, sagt uns die Bibel, um Rahel 7 Jahre lang, es dünkte ihm wie eine Woche. Aber er kriegt sie sofort vor den 7 Jahren als Vorschuss quasi. Und dann kommt diese Konkurrenz zwischen den beiden, die dort gebären, weil die Lea kriegt einen nach dem anderen, die Rahel kriegt gar keinen. Und dann sagt die Rahel, okay, ich habe eine Magd und die Magd, wenn du mit der Magd schläfst, dann kann das Kind quasi für mich gerechnet werden. So kriegt er zwei Kinder mit der Magd, mit der Bilha. Dann sagt die Lea, die inzwischen keine Kinder mehr kriegt, das ist aber doof, die holt mich auf, holt ihre Magd an, die Silpa kriegt auch mit der noch ein paar Kinder, sodass der, wie gesagt, ein Doppelpack zwei Frauen jetzt zu versorgen hat. Ich will da jetzt nicht in die Einzelheiten gehen. Auf jeden Fall kriegt er insgesamt eine ganze Reihe Söhne und er kriegt eine Tochter. Und er wird auch noch reich. Und dennoch ist das alles, was er dort gewinnt, letztlich eine einzige Flucht, eine Suche. Und irgendwann kommt er ans Ende, es sind 20 Jahre vergangen, er merkt, er kann nicht mehr in der Fremde bleiben, die Stimmung schlägt um gegen ihn, der Laban und seine Söhne werden auf ihn sauer, weil Jakob immer reicher wird, die Lage wird aussichtslos und so beschließt er wie der verlorene Sohn irgendwann zurück nach Hause. Der Unterschied zwischen der Geschichte vom verlorenen Sohn und der Geschichte von Jakob ist, dass beim verlorenen Sohn ein liebender Vater auf ihn wartet und beim Jakob ein Bruder, der ihn umbringen will, ein zorniger Bruder. Wie wird es nun weitergehen? Nach dem Leben in der Konkurrenz, dem Leben in der Flucht, auf der Flucht, jetzt als drittes und letztes, ein Leben im Segen. Jakob kommt zurück mit seinen Frauen und Kindern, mit dem ganzen Viehzeug und seinen Knechten, alles, was er erworben hat. Er kommt an den Grenzfluss Jabok von Osten her an Jordanien, da ist oben nördlich des Sees, wo der See Genezareth in den Jordan, also der Jordan aus dem See Genezareth austritt, da in der Nähe ist der Jabok. Und er weiß, am nächsten Tag wird er das Territorium von Esau betreten und er hat schon gehört, dass Esau mit 400 seiner Männer ihm entgegenreitet. Und das bedeutet nichts Gutes. Weil die kommen nicht irgendwie, um eine Party zu machen, sondern die kommen mit gezückten Schwertern. Wird das ein Kampf? Wird er abgeschlachtet? Werden die Frauen und Kinder sterben? Und er sagt, okay, er schickt immer so Vordelegationen, so Geschenke voraus. 100 Schafe, paar Kamele, immer so in Abständen, damit der Zorn des Esau sich ein bisschen abkühlt. Was sind das? Ach, das sind 100 Schafe für dich als Geschenk. Naja, okay. Und so geht das dann. Und dann stellt er seine Frau am nächsten Tag, seine Frauen in so Lager, in so Abständen auf. Erst tut er die beiden Mägde mit ihren Kindern, die eine Magd, die zweite Magd, dann die Lea und ganz hinten die Rahel. Dass wenn der jetzt wüten sollte und quasi so einen Blutrunstanfall kriegt, dass der dann erstmal die ihm nicht ganz so wichtig sind, quasi abmurksen kann und dann am Ende die Rahel möglicherweise übrig bleibt, wenn sein Blutrausch sich abgekühlt hat. Also ihr seht, Jakob ist irgendwie durchtrieben bis zum Ende, ist unglaublich, wie der Typ ist. Aber er lässt die über die Furt gehen und dann bleibt er zurück. Und das ist die Wendenacht in seinem Leben. Die Nacht, in der sich alles bei ihm wendet. Er merkt, er muss einen Kampf kämpfen. In dieser Nacht begegnet ihm ein Mann, der mit ihm anfängt zu kämpfen. Wer ist dieser Fremde? Ist es sein Schatten? Ist es seine Vergangenheit? Ist es sein Gewissen? Sind es alle seine Fehler? Und ich lese jetzt den zweiten Abschnitt, den ich gerne heute Abend kurz erwähnen möchte. Das ist 1. Mose 32, ab Vers 23. 1. Mose 32. Jakob stand auf in der Nacht, nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabok und nahm sie und führte sie über das Wasser hinüber, sodass alles hinüberkam, was er hatte, und er blieb alleine zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, nämlich der Mann, den Jakob, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über den Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, dieser Mann, der mit ihm kämpft, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Ich heiße Täuscher, Klammerer, Konkurrenzmensch. Mensch auf der Flucht, Mensch, der gewinnen will. Und da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, das heißt Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Dieses Thema Kämpfen, Konkurrenz ist ganz tief bei Jakob. Und Jakob fragte ihn, sage doch, wie heißt du? Er sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Er offenbart seinen Namen nicht, er wird ihn erst später offenbaren bei Mose. Das sage ich jetzt, steht nicht in der Schrift hier. Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, das heißt nämlich Angesicht Gottes. Denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorbei rüberkam, ging ihm die Sonne auf, aber er hinkte an seiner Hüfte. Jakob erkennt in dieser Nacht, dass Gott selbst mit ihm kämpft, dass er ihm begegnet, dort an dieser Furt. Er merkt, dass seine Flucht an einem Ende angelangt ist, dass er nicht mehr weiter kann. Gott stellt sich ihm in den Weg. Seine Suche ist auch zu Ende gekommen, weil jetzt er dem begegnet, den er eigentlich unbewusst sein ganzes Leben lang gesucht hat. Gott hat sich ihm in den Weg gestellt, nicht um ihn zu vernichten, sondern um ihn zu segnen. Und in dieser Nacht wird Jakob gesegnet, weil er Gott begegnet ist. Und das verändert sein Leben. Es verändert sein Leben äußerlich, weil er von dieser Nacht an hinkt. Das bedeutet auch, er kann nicht mehr aus eigener Kraft auf eigenen Wegen gehen. Aber gleichzeitig hat er eine neue Stärke bekommen. Er hat einen neuen Namen bekommen, Israel, der Kämpfer Gottes. Er hat gekämpft und er ist als Sieger herausgekommen. Von nun an muss er nicht mehr suchen, sondern er hat gefunden. Von nun an muss er nicht mehr den Segen von anderen stehlen, sondern er kann selbst ein Segensträger werden für andere. Und das ist diese Nacht, in der sich alles verändert. Für Jakob. Und aus der Heiligen Schrift kommt jetzt die Frage an uns, wo stehen wir eigentlich auf unserem Weg? Leben wir noch in der Konkurrenz? Leben wir auf der Suche? Oder ist vielleicht diese Nacht da, in der Gott uns begegnen will? Wir denken ja, dass Gott uns immer in den tollen Zeiten begegnet, aber manchmal ist es so, dass Gott uns da begegnet, wo wir ans Ende unserer eigenen Kraft kommen. Wo wir Wege gegangen sind und Gott lässt uns auch Wege gehen. Er lässt uns manchmal auch gewisse Wege jahrelang gehen. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir erkennen, jetzt geht's nicht weiter. Und dann steht Gott da. Und die Frage ist, ob wir uns dieser Begegnung mit ihm stellen oder ob wir ausweichen. Jakob hat sich der Begegnung gestellt und in dieser Nacht hat er Segen erfahren. Er hat Segen erfahren, ganz materiell, das haben wir gehört. Aber er hat durch alles hindurch in der Begegnung mit Gott Segen erlebt, der zu ihm gesagt hat, ich will mit dir sein, damals in Bethel. Und der ihn jetzt segnet in dieser Nacht. Jetzt kann Jakob zum Segen für andere werden. Die allerletzte Szene aus dem Leben von Jakob, und das ist jetzt ganz am Ende von dem ersten Buch Mose. Da kommen alle seine Söhne an sein Sterbebett. Und Jakob segnet jeden Einzelnen. Anders als sein Vater Isaak, der nur einen Segen hatte, hat Jakob einen Segen für jeden seiner Söhne. Er wendet sich ihnen zu. Und dieser Segen, den Jakob ausspricht zu seinen Söhnen, der weist weit über das Volk hinaus, das da durch sie entstehen wird. Denn er sagt dort das Kommen des Messias voraus. Er sagt, Juda, du bist es, Juda, du bist es, durch dich wird kommen der Held. Also er sieht den Juda und er weiß, in der Linie von Juda wird der Messias kommen. So ist der Segen, den Jakob dort spricht, ein prophetischer Segen, der hindurchgeht durch die Zeiten, durch die Jahrhunderte und bis auf Jesus und dann durch Jesus bis zu uns kommt. Er sieht Jesus in dem Juda, Jesus, durch den dann alle Völker gesegnet werden, auch wir. Jakob, der Trickreiche. Regina hat gefragt, was sich dahinter wohl verbirgt. Er ist der Betrüger. Er lebt in der Konkurrenz. Er wollte besser sein als sein Bruder. Er führt ein Leben auf der Flucht vor dem Schatten seiner eigenen Vergangenheit. Und er kommt zu einem Leben des Segens, nachdem Gott ihm begegnet war und ihn berührte. Zwar hinkt er von diesem Zeitpunkt an. Er ist nicht mehr stark aus eigener Kraft, aber in seiner Schwachheit ist er stark und wird zum Segen. Und so ist Jakob auch in dieser Sache ein Vorbild auf Jesus, der in seiner Verwundung durch sein Sterben am Kreuz Heilung bringt, Erlösung bringt, Segen bringt für die Welt. Aus Jakob, dem trickreichen Betrüger, wurde Israel der Gotteskämpfer, der für viele Menschen zum Segen wurde. Es war ein Weg bis dahin, aber es war ein Weg, auf dem Gott mit ihm war. Und jetzt zum Schluss frage ich dich, an welcher Stelle bist du? Bist du noch in dieser Konkurrenz, in diesem Tricksleben? Ich kenne Leute, die leben ihr Leben lang immer in Tricks und Täuschung. Sie schaffen es nicht, sie wollen es nicht anscheinend, sie können es vielleicht nicht, aus den Täuschungen, aus den Tricks herauszukommen in eine Ehrlichkeit. Lebst du vielleicht auf der Flucht vor deiner Vergangenheit? Lebst du vielleicht auf dieser Suche nach Reichtum und Glück? Und ich rede jetzt nicht zu den Nichtchristen, sondern zu uns Christen. Weil unter unserem Christentum kann sich das alles noch verbergen. Es ist nicht so, dass das immer schon alles abgeklärt ist mit unserer Bekehrung zu Christus. Oder ist es so wie bei Jakob, dass du dich finden konntest, weil Gott dich gefunden hat und weil du Gott gefunden hast? Bist du ein Segensstehler oder bist du ein Segensgeber? Die Geschichte von Jakob, die liebe ich so, weil sie zeigt, es gibt Hoffnung für alle und es gibt Hoffnung auch für mich und es gibt Hoffnung für dich. Herr, wir danken dir, dass wir anhand von Jakob lernen können, dass du mit Menschen, die echt chaotisch sind und die aus einer chaotischen Vergangenheit kommen, aus dysfunktionalen Verhältnissen, bist und dass du auf dem Weg ihres Lebens sie begleitest und dann mit ihnen ein neues Kapitel aufschlägst. Bitte tu das auch bei uns, dass wir zu Segensträgern werden, wir viele Leute, die jetzt hier sind. Herr, was kann das bedeuten für diese Welt, wenn wir herauskommen aus dem Jakobsein und hineinkommen in dieses Israelsein, in dieses Segensein für andere?